Wir danken dir für diese Liebe. Wir danken dir, dass jeder von uns ist von dir angenommen. Du siehst jeder, du liebst jeden. Ja, und mit jedem sehnst du dich nach Beziehung um. Ja, um unser Leben vollkommener zu machen. Ja, da wo wir Fragen haben, hast du Antworten. Da wo wir nicht weiter wissen, du hast einen Weg. Du bist ein Gott, dem jeden Leben wertvoll ist. Und der seine Pläne führt, auch wenn wir es nicht erkennen. Vater, hilf uns einfach zu erkennen, welchen Wegen du für uns vorbereitest. Hilf uns, die Freiheit zu haben, mit unseren Fragen zu dir zu kommen. Hilf uns, die Offenheit zu haben, deine Fragen an uns zu hören. Und segne noch den Rest dieser Gottesdienst. Amen. Von mir aus einen wunderschönen Nachmittag euch alle. Herzlich willkommen hier bei Kirche am Start. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und es ist mein Gebet, meine Sehnsucht, dass das die nächsten Minuten bis zum Ende des Gottesdienstes auch für dich eine gute Zeit wird. Wir fangen heute eine neue Predigreihe zum Thema Fragen von Freunden bei Kirche am Start. Und so ist es so abgelaufen. Wir haben in den letzten Wochen Karten ausgegeben und Menschen konnten die Fragen, die sie an Gott, die sie an Glauben haben, einfach geben. Und letzte Woche haben wir ein Voting gehabt. Das heißt, einige Leute, alle, die eigentlich Lust hatten, konnten auf unserer Webseite sagen, diese Frage hätte ich gern. Und daraus haben wir drei Fragen ausgewählt, die ab nächsten Sonntag behandelt werden. Das heißt, heute ist eine Einleitung zu diesem Thema und ab nächsten Sonntag kommen die drei meisten Fragen. Und jetzt kommt der Lars, um uns zu sagen, was das Ergebnis des Voting war, damit du weißt, worauf du dich schon einstellen kannst ab in zwei Wochen.
Vielleicht soll ich euch gar nichts Neues
sagen. Denn es ist auch schon zu sehen auf der Homepage. Wir haben es ganz transparent sofort, als das Voting zu Ende war, offenbart auf der Seite, wo ihr abstimmen konntet. Die Frage, die euch am meisten beschäftigt, ist: zwei gläubige Christen, eine Bibel, ein Gott, trotzdem zwei ganz unterschiedliche Meinungen zu wichtigen Themen. Wie erkennt man, wer recht hat? Das ist mit 16 Votes die Frage, die am meisten gewotet wurde. Kommt also auch in zwei Wochen vor. In vier Wochen haben wir dann eure Top 2. Sagt mal, Kirche am Start, wie steht ihr zu Homosexualität, beziehungsweise was sagt Gott oder Jesus deiner Meinung nach dazu? Das in vier Wochen. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir haben drei Sonntage und der Platz 3, den gibt es zweimal. Wir haben uns unterhalten und haben gesagt, ja, der predigt, das wird Heiko sein, manche von euch kennen ihn, der darf daraus auswählen. Wir müssen es einfach nochmal machen und dann wird über das andere gepredigt. Aber da erwartet euch, entweder, wenn eine Sünde, zum Beispiel eine Notlüge, ein größeres Gut, zum Beispiel ein Leben retten kann, muss der Sünder dennoch die Strafe Gottes fürchten. Und genauso viel Stimmen hat, kommen gute Menschen, die das Falsche glauben, in die Hölle. Das ist das Ergebnis eures Votings. Ich freue mich schon ganz schön drauf, auch euch zu sehen, die ja davor gar nichts davon wussten. Ihr habt erst die Sonntage nämlich vergeben. Und jetzt wurde nicht gesagt, naja, wer hat Lust auf welches Thema, sondern tatsächlich wurde jetzt einfach gesagt, so, jetzt werden die Themen zugeordnet nach Stimmen. Also erstes, zweites, drittes. Von daher, ich bin gespannt.
Ich bin auch hochgespannt. Danke, Lars, für die Vorbereitung, für das ganze Ding. Das war eine gute Arbeit. Und danke an euch alle für das Voting. Also nächste Woche geht es los mit euren Top 3 Fragen. Heute will ich mich mit euch unterhalten, überhaupt über das Thema Zweifeln. Dass wir so eine Reihe starten, wo Leute ihre Fragen und ihre Zweifel geben können, verrät, dass wir eine bestimmte Position zu zweifeln haben. Wir denken, dass Glaube muss Zweifeln erlauben können. Zweifeln gehören irgendwie zum Glauben. Wie ist das zu erklären? Wie ist das zu verstehen? Das ist meine Predigt heute und ich lade euch mit mir in Johannes Kapitel 20 in der Bibel, euch die Vers 24 anzuschauen. Es steht hier, Thomas aber, einer der zwölf, der auch Didymus genannt wird. Didymus bedeutet Zwillinge. Er war Zwilling, das ist ein Spitzname also. Also Thomas, der auch Didymus genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagt zu ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite legen kann, werde ich nicht glauben. Nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas war mit ihnen. Jesus kam, obwohl die Türen verschlossen waren, und er trat in ihre Mitte und sprach, Friede sei mit euch. Dann sagt er zu Thomas, leg deine Finger hierher und schau meine Hände an und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagt zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig, die nicht mehr sehen und glauben. Ich weiß nicht, wie es hier läuft in Deutschland. Da, woher ich komme, kennen viele Leute diese Geschichte. Und deswegen, wenn man dich ein Thomas nennt, ist es kein Kompliment. Thomas bedeutet, du bist jemand, der alles Mögliche anzweifelt. Du bist nicht jemand, nach dessen Vorbild man gehen soll, weil du bist ein negativer Anzweifler. Ist Thomas so bei dir belegt? Ich habe eher das Gefühl, wenn ich genau die Geschichte lese, geht es in die andere Richtung. Es geht nicht darum zu sagen, werde nicht wie Thomas, sondern sei wie Thomas. Traue dich zu zweifeln. Wieso meine ich es? 3 Sachen bewegen mich dazu in diesem Text. 1. Punkt. Traue dich zu zweifeln, weil dein Glaube persönlich sein muss. Traue dich zu zweifeln, weil dein Glaube persönlich sein muss. Wir lesen hier ab Vers 24, Thomas, aber einer der 12, die Didymus genannt haben, war nicht bei ihnen, also bei den anderen Jüngern, als Jesus kam. Und das ist so die Geschichte. Hier sind wir an einer Phase, wo Jesus, wir wissen, Jesus war tot und er ist auferstanden. Und er ist alle anderen Jüngern erschienen und Thomas war nicht dabei. Und dann kommt der Thomas, also ein paar Tage später, und sie alle erzählen, hey, Jesus ist auferstanden, Jesus ist auferstanden. Und Thomas antwortet, wenn ich das nicht sehe, wenn ich da nicht selber anfasse, sorry, Guy, ich kann nicht daran glauben. Und dann kommt Jesus und Jesus sagt nicht zu Thomas, wie ich es erwartet hätte, hey, Thomas, wieso hast du nicht an dem geglaubt, was die anderen gesagt haben? Jesus sagt, Thomas, leg doch deine Hand. Du wolltest Glauben zum Anfassen haben. Jetzt hast du die Möglichkeit, probier doch. Fass meine Seite, fass meine Hände. Es stellt sich die Zweifel von Thomas. Und am Ende endet Thomas mit diesem Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Thomas endet mit einem persönlichen Bekenntnis zu Jesus. Ja, ich glaube, dass du auferstanden bist, nicht weil die 11 anderen das gesagt haben. Aber ich glaube, weil ich das selber erlebt habe. Deswegen denke ich, dass die Geschichte in die Richtung geht, uns zu sagen, trau dich zu zweifeln, weil dein Glauben persönlich sein muss. Es wäre nicht richtig für Thomas gewesen zu glauben, weil die anderen es einfach erzählen. Weil die 11 haben Jesus gesehen. Deswegen glauben sie. Es wird nicht reichen, zu glauben, nur weil in deiner Familie man immer den Glauben gelebt hat, solange du es selber nicht persönlich erlebt hast. Es wird nicht reichen zu glauben, weil in der Gesellschaft alle meinen, das wäre der richtige Weg, solange du selber nicht getestet hast. Es wird nicht reichen zu glauben, weil Barbara ihre Geschichte erzählt, solange du es selber nicht erlebt hast. Und du kannst es nur erleben, wenn du die Fragen, wieso du nicht glaubst, auf den Tisch stellt und tatsächlich probt. Deswegen sagt der Test, trau dich zu zweifeln, damit dein Glauben persönlich wird. Ein amerikanischer Pastor und Autor schrieb sowas. Und das finde ich sehr zutreffend. Er sagt, ein Glaube ohne jeden Zweifel ist wie ein menschlicher Körper ohne Immunsystem. Was meint er damit? Er sagt, wenn ich glaube, nur weil meine Eltern irgendwann geglaubt haben, wenn ich glaube, weil mir Glauben gegeben wurde und ich habe es selber nicht durch meine eigenen Zweifel erprobt, dann wird das Leben meinen Glauben erproben. Irgendwann begegne ich so harte Situationen im Leben. Und diese Situationen können das Potenzial haben, meinen Glauben zu erschüttern. Irgendwann werde ich Fragen von anderen Leuten begegnen. Und wenn ich selber nicht gelernt habe, meinen Zweifeln vor Gott zu bringen, werden diese Fragen mich so stark verzweifeln lassen, dass ich merken werde, mein Glauben erschüttert sich. Deswegen sagte er, das Zweifeln ist eigentlich das Immunsystem hinter dem Glauben und lädt jeder von uns ein, zu lernen, zu zweifeln. Vielleicht bist du hier und du hast mit Glauben nichts am Hut, mit dem christlichen Glauben ist das nichts für dich. Es ist auch okay, du sollst nicht glauben, weil einige von uns meinen, das wäre der beste Weg. Die Frage, die den Text dir stellt, ist, was sind genau deine Zweifel? Was sind genau die Gründe, wieso du meinst, der Glauben wäre nicht was für dich? Dann stellt dir die Frage, den Text die Frage, ob du all diese Zweifel ernst nimmst. Wisst ihr, Thomas war vor Jesus, er hat gesagt, wenn ich nicht meine Hände in seine Seite lege, dann glaube ich nicht dran. Und Jesus sagt, lege deine Hände. Ich weiß nicht, ob du dir die Szene vorstellen kannst. Da hast du jemanden mit durchbohrten Händen und einer durchbohrten Seite und du hast da gesagt, wenn ich meine Hand nicht da drin sehe, werde ich nicht glauben. Und er sagt, tu das. Es nimmt Mut, um die Hand da reinzutun, in seinem durchbohrten Fleisch. Und das ist oft die Frage, ob wir unsere Zweifel selber ernst nehmen. Jesus stellt sich dazu, aber wollen wir die Ernsthaftigkeit unserer eigenen Frage wahrnehmen? Weißt du, der Grund vielleicht, wieso der Thomas nicht daran glauben konnte, war, dass er davon ausging, dass kein Mensch aus dem Tod auferstehen kann, aus eigener Kraft. Das hat er sein Leben lang geglaubt. Nun, wenn Jesus jetzt tatsächlich auferstanden ist, das beweist nicht nur das, was Jesus sagt, stimmt, das beweist aber für Thomas, dass das, was er sein Leben lang geglaubt hat, nicht stimmt. Und das ist, wo wir die Zweifel ernst nehmen. Nehmen wir unsere Zweifel so ernst und gehen wir zu Jesus mit dem Risiko, dass unsere Vorstellungen da in Frage gestellt werden könnten. Wir können Zweifel haben und nie wirklich probieren. Wir sollten aber die Art Zweifel haben, die wir erproben. Weil erst dann werden wir merken, ob der Weg tatsächlich so ist. Ich kenne viele Freunde von mir, die sagen würden, ich kann nicht glauben, was Jesus sagt, er sei der einzige Weg zu Gott. Weil es kann nicht einen Weg nur zu Gott geben. Das ist eine berechtigte Frage. Das ist ein berechtigter Zweifel. Aber nimmst du diese Zweifel ernst genug und prob Jesus, um tatsächlich herauszufinden, ob er der einzige Weg ist? Was ist, wenn er da recht hat? Das ist der Punkt, wie wir unsere Zweifel ernst nehmen sollten. Also, sei nicht anders wie Thomas. Sei eigentlich wie Thomas und zweifle. Trau dich zu zweifeln. Weil dein Glauben soll persönlich sein. Das Zweite, was dieser Text uns verrät, ist, du sollst dir zutrauen zu zweifeln, weil Gott dich zum tieferen Glauben berufen will. Wenn ich an diese Geschichte denke, ich stelle mir vor, wie es damals war. Thomas war schon mindestens 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen vor dieser Geschichte. Er hatte ganz viele Sachen gesehen, was Jesus getan hat. Jesus hatte Brot vermehrt, Kranken sind geheilt worden. Jesus hat so viel Wunder getan. Und es war für ihn normalerweise kein Wunder zu sehen, dass Jesus Wunder tut. Ich denke, wäre irgendein Jünger gekommen und hätte gesagt, hey Thomas, Jesus hat wieder Fieber da weggemacht, hätte Thomas gesagt, ja, das ist wirklich cool. Das ist unser Jesus. Das ist der Jesus, den ich kenne. Aber jetzt macht plötzlich Jesus etwas, was Thomas vorher nie gesehen hatte, womit er vorher nie gerechnet hatte. Und das zu glauben, das anzunehmen, war für ihn ein Glaubensschritt. Wisst ihr, so kann auch Christsein sein. Wir können unser Glauben sehr lange so anlegen, dass wir uns an dem gewöhnen, was Gott ist, was Gott kann, was Gott tun soll oder nicht tun soll. Wir haben unsere Zone und solange Gott da sich bewegt in dem Bereich, wo ich daran gewöhnt bin, ist das alles gut. Was ist, wenn er sich irgendwo bewegen will in einem Bereich, wo ich einfach keine Ahnung habe? Etwa, wo ich nicht gerechnet hatte, außerhalb meiner Komfortzone. Ja, es ist gut, wenn ich zu Gott immer gehen kann mit meiner Sorge. Was ist aber, wenn er will, dass ich derjenige bin, der jetzt zu anderen gehe, für ihre Sorge? Etwa, womit ich einfach nicht jetzt erstmal klarkomme. Jedes Mal, wenn du vor so einer Situation stehen würdest, werden irgendwelche Zweifel in dir ausgelöst. Ist das wirklich Gott? Kann es wirklich so sein? Muss ich das wirklich so tun? Was ist falsch mit meinem jetzigen Zustand? Und hier sagt er den Text, bring einfach diese Zweifel vor Jesus. Rede mit Jesus über diesen Zweifel. Es ist wichtig, dass du das zutraust, das zu tun, weil Gott dich zum neuen Glauben Schritte bringen will. Du wirst nicht immer an dem Ort bleiben, wo du vor 2 Jahren, vor 5 Jahren, vor 3 Jahren mit Jesus warst. Er wird dich in etwas Neues hineinbringen und da wirst du mit deinen Zweifeln umgehen können. Jemand, der sehr gut damit war, ist Mose. Dein Bild von ihm. Ihr kennt doch bestimmt alle diese Geschichte. Da, wo Mose plötzlich in der Wüste sieht und er sieht einen dornenden Busch, was eigentlich sich nicht verbrannt, und er kommt und er bemerkt, dass es Gott ist. Und Gott fängt an, mit ihm zu sprechen. Und Gott sagt, hey Mose, ich habe einen Plan für dich. Die Israeliten, mein Volk, sind dort. Sie werden versklavt und ich will, dass du ihr Retter wirst. Geh und hol sie da raus. Das Problem ist aber, dass Mose hatte schon versucht, das Volk zu befreien und es hatte nicht geklappt. Er hatte also ein Versagen-Erlebnis mit dieser Sache. Und so fing er an zu sagen, wieso bin ich derjenige, der das machen soll, Gott? In dem Text steht, er stellt die Frage zurück, wie soll ich überhaupt zu Pharao gehen? Ich bin niemand, ich habe keinen Zitter, ich habe gar nichts. Und Gott sagt ihm, nee, ich werde bei dir sein. Und dann sagt er, ja, aber wenn ich gehe und ich sage, ich will sie retten, dann werden sie mir nicht glauben. Was soll ich ihnen erzählen? Gott sagt, sag, dass der Gott, ihre Vater, dich geschickt hat. Und er sagt, ja, aber das reicht nicht. Ich kenne sie. Sie werden das nicht annehmen wollen. Gott sagt, ich werde sie mit Wunder und Zeichen auszeichnen. Er sagt, Gott, das Problem ist aber, dass ich nicht reden kann. Ich kann nicht reden. Auch wenn ich Wunder tun kann, wenn du fragst, ich würde nicht, ich habe keine gute Rhetorik. Gott sagt, ich bin derjenige, der den Mund schafft. Ich werde dir die richtigen Worte geben. Er sagt, Gott, schick bitte jemand anders. Er hatte immer wieder eine Frage. Das Ende der Geschichte ist, Gott hat sich die ganze Zeit auf seine Fragen gestellt. Immer wieder gekommen. Und so, dass ihn so bereitet, dass er das gemacht hat. Am Ende der Geschichte, der ganzen Geschichte, Mose hat es gemacht. Ich will dich einladen. Wenn Gott dich im Glaubensschritt außerhalb deiner Komfortzone bringt, schluck es einfach nicht runter. Bespreche die Zweifel mit ihm. Bespreche die Fragen mit ihm. Mach es wie Mose. Trau dich zu zweifeln. Weil dadurch geht Gott tiefer in die Beziehung mit dir. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Wieso wir so wie Thomas sein sollten. Der Punkt ist, wir sollen uns trauen zu zweifeln, weil Glaube kein Widerspruch zu Zweifeln an sich ist. Wahrscheinlich hattest du schon gemerkt, ein bisschen durch meine Predigt. Aber es gibt diesen Worten, die ganz am Ende von dem Text stehen. Es steht, selig, die nicht mehr sehen und glauben. Und oft werden diese Worten als Kritik an Thomas verfasst, also verstanden. Nach dem Motto, hey Thomas, du hättest an mich glauben sollen, ohne zu sehen. Aber ich denke nicht, dass es die richtige Deutung ist, weil ihr müsst euch daran erinnern, alle anderen Jünger haben ihn gesehen, deswegen glauben sie ihm. Es wäre unfair, dass der Thomas jetzt der Böse ist, der glauben soll, ohne zu sehen. Ich denke, dass es vielmehr darum geht, dass Jesus spricht über Leute, die zum Glauben kommen werden, obwohl sie nicht die Möglichkeit haben, die Auferstehung leibhaftig zu erleben. Das heißt, Leute wie du und ich, wir können nicht mehr vor 2000 Jahren zurückkehren und da stehen und in die Hände von Jesus anfassen. Und deswegen steht es, ich denke in anderen Bibelübersetzungen, zum Beispiel Elberfelder, das heißt, glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und da gehe ich mit viel aus der Gedanken sagen, das spricht von uns. Es spricht von Leuten, die jetzt immer wieder zum Glauben kommen, obwohl sie das nicht erlebt haben. Wieso sind sie glückselig? Weil wir sind den Beweis davon, dass Glaube bedeutet nicht, dass man die Antwort auf alle Fragen erstmal hat, damit sie wirkungsvoll wird. Stellt euch mal das so vor, unser Universum ist unendlich groß. Unendlich groß. Für die Physiker unter uns, wir wissen, oh, das Universum ist nicht nur unendlich groß, es ist auch unendlich klein. Es ist so klein, wir können in den kleinsten Teilen des Universums nicht mal wissen, was da drin ist. Es bedeutet, das, was wir wissen, unsere Menge an Wissenschaft, ist sehr, 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 sehr klein im Vergleich zu allem, was wir nicht wissen im Universum. Weil das Ding ist unendlich groß und viel zu viel wissen wir nicht im Universum. Und obwohl wir so wenig wissen, sind wir in der Lage, auf den Mond zu fliegen. Wir wissen nicht so viel, aber wir können Medikamente haben, die tödliche Krankheiten bekämpfen. Unsere Unwissenheit ist so groß, aber wir bauen Geräte, womit man über Kontinenten kommunizieren kann, live. Unsere Unwissen ist so groß, aber jeden Tag die Menge an Erfindungen, die wir haben, ist einfach unglaublich, nur nicht fassbar. Was zeigt das? Es kommt nicht darauf an, was ich nicht weiß, es kommt auf das, was ich weiß, an. Es kommt also nicht in den Glaubensfrage, um den Glaubensfragen, wo ich noch keine Antwort habe. Es geht um die Frage, wo ich Antworten habe. Weil das ist real. Darauf kann ich aufbauen. Und ja, du und ich, wir haben Fragen noch. Es gibt viel, was ich selber nicht verstehe an Gott. Viele Fragen, die vielleicht nicht hier als Antwort haben würden. Aber auf bestimmten Fragen gib mir Glauben. Antworten und reale Antworten. Und die sind wichtig. Wenn ich mich die Frage stelle, was passiert mit meinem Leben nach dem Tod, da hat Glaube eine Antwort. Was ist der Sinn meines Lebens? Wieso lebe ich? Es muss noch mehr sein, als jeden Tag aufstehen, 8 Stunden arbeiten, wieder ins Bett zu gehen, Kraft zu sammeln, damit du nur am nächsten Tag wieder 8 Stunden arbeitest und wieder ins Bett gehst, Kraft zu sammeln, damit du wieder 8 Stunden arbeitest. Dann hat Glauben Fragen. Wie kann meine innere Leere gestillt werden, gefüllt werden? Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, wie viele Leute um uns herum alles haben und doch nichts. Das sind reale Antworten, die den Glauben gibt. Wie wird mein Gewissen frei von Schuld? Weil ich Sachen getan habe, die ich einfach nicht wegmachen kann. Also die Vergangenheit ist Vergangenheit. Fehler sind passiert. Und manchmal sind die Konsequenzen schwer. Da auch will der Glauben Antworten geben. Und das ist Realität. Das, was ich jeden Tag erlebe, das ist Realität. Darauf baut Glauben. Und dann habe ich noch eine gesamte Ewigkeit, um mit den Fragen meines Unwissens klarzukommen. Vielleicht hast du schon verstanden, dass in dieser Predigreihe, falls du das Gefühl hast, es gibt keine Antwort zu einer gewissen Frage, die gestellt worden ist, meine Antwort ist, wir haben noch eine ganze Ewigkeit, um uns darüber zu unterhalten. Aber es kommt nicht nur auf das, was wir nicht beantworten können. Es kommt auf das, was wir beantworten können. Wir wollen jetzt eine Gebetszeit haben. Und ich gebe 3 Sachen oder 2 Sachen. Vielleicht bist du hier und du hast wirklich bis jetzt nicht viel am Glauben am Hut gehabt. Oder du hast den Glauben angenähert. Aber das ist kein persönlicher Glauben. Du wirst es nicht als persönlicher Glauben nennen. Es ist kein Glauben, der die Zweifel ernst genommen hast. Und ich will dich einladen, nach diesem Gottesdienst vielleicht deine Zweifel ernst zu nehmen. Und das kannst du machen. Es gibt ja eine Connect-Karte bei dir in dem Programmheft. Und da haben wir drei Angebote für dich. Du kannst vielleicht an einem Entdeckerkurs teilnehmen. Ein Entdeckerkurs ist ein Kurs, das wir anbieten wollen, wo du einfach mit den Fragen, die du an Gott hast, die wir an Gott haben, kommen können und uns erstmal unterhalten, unabhängig davon, was es bedeutet und wo es dich hinführt, sondern dass du die Zweifel überhaupt äußern kannst. Du kannst sagen, hey, das interessiert mich und wenn wir so einen Kurs anbieten, würden wir dich einladen. Ein Glaubenskurs ist ein Kurs, was dir helfen wird zu verstehen, woran besteht der Glaube? Wie funktioniert der christliche Glaube? Wie kann ich das in meinem Leben anwenden? Wenn dich das interessiert, könntest du ankreuzen. Vielleicht hast du schon den Glauben, wie einige Leute es angenommen haben. Und jetzt willst du nochmal deinen Glauben vertiefen. Dafür haben wir einen Taufkurs, das wir anbieten wollen. Das heißt, wenn du hier bist und du hast mit Glauben nichts am Hut, dann will ich dich einladen, vielleicht eine dieser drei Möglichkeiten mal anzuschauen und anzukreuzen, was zu dir passt. Und dann werden wir die Karten später sammeln. Aber es kann auch sein, du bist hier und du bist schon länger Christ. Und ich habe gesagt, manchmal will Gott Glauben Schritte von uns. Und du hast das Gefühl, du bist gerade in einer Lebensphase, wo ein Glaubensschritt kommen soll. Und du stellst dir viele Fragen wie der Mose. Wieso Gott? Wieso ich? Und wieso nicht der? Und guck mal, ich habe das schon so viel getan. Hey, wir wollen dich heute unterstützen durch Gebet. Wir werden zwei Gebetsteams haben, einen auf der rechten und auf der linken Seite. Und während sie das Lied gleich spielen, falls du da Unterstützung brauchst in deinem Glaubensschritt durch Gebet, dann kannst du einfach zu den Leuten, die an der Seite sein werden. Der Dominik wird auf einer Seite sein, ich werde auf der anderen Seite sein. Und du kannst einfach kommen, wir würden einfach gern für dich beten, um dich in diesem Schritt, in diesem Glaubensschritt zu helfen. Weil wir glauben, es ist zwar schwierig, weil es unbekannt ist, aber da fängt erst Glaubensabenteuer an. Und wenn du in keine von den zwei Kategorien passt, dann ist die Musik da und öffne einfach dein Herz zu Gott. Thank you.